an der merkwürdigen Schlacht des König Josaphat. Dieser fromme junge König kam in große Not. Es sammeln sich die umliegenden heidnischen Städte und wollen überfallen. Und dann hörten wir, es wurde ja eben noch mal gesagt, dass Josaphat vor der Schlacht ein großes, eine merkwürdige Aufstellung vornimmt, voran die Priester, die loben und danken, geschmückt im heiligen Schmuck, und dann erst die Gerüsteten. Und nun standen wir, Vers 25 oder 24, da aber Juda an die Wachte kam, also das war Josaphats Heer an der Wüste, 2. Chroniker 20, Vers 24, nicht? Da aber Juda an die Wachte kam an der Wüste, wandten sie sich gegen den Haufen, und siehe, da lagen die Leichname auf der Erde, dass keiner entronnen war. Und Josaphat kam mit seinem Volk. Also ich kann die Geschichte nicht nochmal erzählen, wenn sie nicht da waren, müssen sie es gerade nochmal eben flüchtig durchlesen, nicht wahr? Dass Gott eingriff und die Schlacht schlug. Und Josaphat kam mit seinem Volk, ihren Raub auszuteilen. Und sie fanden unter ihnen so viele Güter und Kleider und köstliche Geräte und nahmen sich, dass auch nicht zu tragen war, und teilten 3 Tage den Raub aus, denn es war viel. Am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn da selbst lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Also kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um, und Josaphat an der Spitze, dass sie gen Jerusalem zogen mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trometen zum Haus des Herrn. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, dass der Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. Also war das Königreich Josaphat still, und Gott gab ihm Ruhe umher. Es ist gut, wenn man richtig verheiratet ist, wie ich. Dann hat man eine Frau, die sagt, lieber Mann, du hast was ausgelassen. Habt ihr auch schon gesagt. Ich hatte nämlich übersehen, und wenn man treue Freunde hat, die es einem auch nochmal sagen, dass ich nämlich die Rede des Josaphat an das Volk vor der Schlacht, die hatte ich nicht ganz gesprochen. Die ist dick gedruckt, wollen Sie mal sehen in Vers 20. Das müssen wir nachholen. Wir sind ja hier unter uns, da können wir so eine Panne reparieren. Glaubet an den Herrn, sagt der Josaphat, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Ich habe damals gesagt, es ist merkwürdig, man hört heute in der Theologie immer nur keine falsche Sicherheit, nur keine falsche Sicherheit. Und es wird so lange gesagt, dass kein Mensch mehr etwas weiß von der Sicherheit, von dem sicher in Jesu Armen. Und dann würde ich selber beinahe sagen, das Wort Glück ist eigentlich doch ein säkulares Wort. Also genau die beiden Dinge, die so ein bisschen verpönt sind im Christenstand, dass man Glück haben will und dass man sicher sein soll, die verspricht Josaphat hier, nicht? Über das Sicher sprachen wir schon. Ich muss noch über das Glück sprechen. Denn die Frage nach dem Glück spielt die Menschenleben eine große Rolle. Als Junge habe ich mal ein Bild gesehen, hat mir dollen Eindruck gemacht, die Jagd nach dem Glück, damals wurde noch nicht abstrakt gemalt, sondern man sah noch was, nicht? So eine Fortuna, so eine Glücksgöttin auf einer Kugel, so schwebend daher, nicht wahr? Und hinter ihr, ja, ein Reiter war, trat her, nicht? Und kann es nicht einholen. Er hat immer von der Nase, aber es reicht nie ganz. Das ist ein wunderschönes Bild für das, was man von den meisten Menschen sagen könnte, nicht? Sie sind überzeugt, dass sie Glück haben, wenn sie ein Auto haben, dann schaffen sie die Isetta an, und wenn sie die haben, das ist doch nicht glücklich, weil der Nachbar einen Volkswagen hat, und dann sind sie Volkswagen, dann müssen sie doch noch Mercedes haben, und wenn sie Mercedes haben, ist das auch ein altes Ding, dann möchte man 220 haben, und so geht das immer weiter, nicht? Man wird nicht glücklich, man holt es nicht ein, Noch ein anderes hübsches Bild habe ich als Junge mal gesehen, das hat sich mir eingeprägt. Da fährt ein Junge auf dem kleinen Bullerwagen und hat einen Hund vorgespannt. Und damit der Hund läuft, hat der Junge an die Peitsche eine Wurst gebunden und hält die Wurst dem Hund vor die Nase und dann läuft der Hund wie verrückt nach der Wurst und kann sie natürlich nie einholen, denn der Maser läuft, geht die Wurst ja mit. Das ist die Jagd nach dem Glück. Nicht wenn ein Mann wie Goethe sagt, in Gesprächen mit Eckermann, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, ich besitze die Gespräche mit Eckermann leider nicht, aber ich habe es nur aus der Erinnerung, also etwa so, dass wenn er die Jahre seines Lebens überblicke, er eigentlich nur, wenn er alles addiere, kämen nur 3 Tage zusammen, an denen er ein wahres, so drückt er es aus, ein wahres Behagen gefühlt habe. Und Goethe hatte alles, was ein Mensch erstreben kann, nicht? Er war angesehen, er war klug, große Vorteile, er war schön, nicht? Und er war also alles, was der Mensch will. Und nur 3 Tage, wo er sagen kann, also wenn er die Sekunden zusammenzählt, kommen 3x 24 Stunden raus. Dann wird dir das deutlich davon, wie schrecklich das ist mit dem Glücksverlangen unseres Herzens. Ach, wissen Sie, so als alter Pastor, da sieht man so die Tragödie, nicht? Ein junges Mädel, die nun also sich verlobt und jetzt kommt das Glück und dann ist oft so ein armes Glück, nicht? So ein billiges. Nun, vom Glück ist nicht nur in unserem Herzen viel die Rede, vom Verlangen nach dem Glück, sondern vom Glück ist auch sehr viel die Rede nun in der Bibel. Und zwar macht den Leuten in der Bibel das zu schaffen, dass die Gottlosen oft Glück haben. Dass die Gottlosen so oft Glück haben. Und dass Kinder Gottes im Unglück sind. Sehen Sie, das ganze Buch Hiob beschäftigt sich damit, dass Hiob im Unglück ist. Und seine Freunde nun weise religiöse Reden an ihn hinhalten, die Sache nicht treffen. Denn keiner ahnt, dass Gott ihn dem Teufel überlassen hat. Oder der ganz gewaltige, immer neu aktuelle 73. Psalm. Es verdross mich, dass dem Gottlosen so wohl ging. Und nun wird ihr Glück geschildert. Es geht ihnen großartig und sie haben den Einfluss und sie sind gesund. Und was sie reden, das ist wie vom Himmel herunter geredet und so weiter und so weiter. Nicht? Dass die Frage spielt, ich könnte noch viele Stellen anführen, in den Leuten der Bibel eine große Not, dass die Weltmenschen oft so Glück haben. Und dann sagt die Bibel wieder, also nehmen Sie Psalm 73, dieses Glück ist eine sehr zerbrechliche Angelegenheit. Psalm 73 heißt, ich sah auf ihr Ende. Du setzt sie auf Schlüpfrige. Plötzlich ist alles aus. Es ist ja doch ein eingebildetes Glück. Aber sehen Sie, ich kann das nur so eben andeuten, in der Bibel wird die Frage viel erörtert. Wie ist das mit dem Glück? Wir haben das große Glücksverlangen in uns und wir sehen sie an der verkehrten Stelle eigentlich so. Ne? Und da muss ich sagen, da ist mir diese Stelle hier vom Josaphat einfach groß geworden. Dass hier ohne Problematik, und verstehen Sie, ohne die ganze Problematik, die sonst auch in der Bibel vorkommt, einfach gesagt wird, glaubt den Propheten Gottes und ihr werdet Glück haben. Also statt Propheten, die sind die Verkünder des Wortes Gottes, wir könnten einfach sagen, glaubt dem Worte Gottes. Vertrau dich dem Worte Gottes an, nicht? Und du wirst Glück haben. Ich habe das vorausgeschickt, damit sie mir nicht nachher nach Hause gehen und sagen, ja, das ist so einfach ist die Geschichte nicht, nicht? Ich weiß, dass da furchtbar viele Probleme auftauchen, aber ich nehme Gottes Wort ganz ernst und möchte jetzt einfach mal das hören, was hier steht. Wenn du dem Wort Gottes dich anvertraust, dann wirst du Glück haben. Was heißt denn das? Ich habe mal auf dem Kirchentag in Stuttgart einen Vortrag gehabt über das Thema, mit dem Worte Gottes kann man leben. Mit dem Worte Gottes kann man leben. Das ist also möglich, dass man mit Gottes Wort lebt. Das ist also, dass ich morgens lese. Dass mich die Worte der Bibel ausfüllen. Dass ich viele Bibelworte in meinem Herzen trage. Dass sie mein Leben dirigieren, nicht nur am Rande sind. Dass ich es präsent habe in jeder Lage, in jeder Situation. Verstehen Sie? Dass ich ein Wort Gottes zur Hand habe. Und dann werde ich Glück haben. Ich kann nur sagen, das ist wahr. Ich glaube das. Und zwar, das sage ich jetzt einfach aufgrund meiner Beobachtung. Ich denke an mein Elternhaus. Da lebte man mit dem Worte Gottes. Und das war ein glückliches Haus. Da kamen Nöte und Stürme. Kann sein, dass andere Leute reicher waren und gesünder waren oder was weiß ich alles. Aber ich kann nur sagen, da, wo im Wort Gottes lebte und es wirklich ernst nahm, verstehen Sie? Da war man glücklich. Da war man glücklich. Man hatte in der Not Verheißungen Gottes. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Fürcht dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so ein Wort Gottes haut dann oft so, wissen Sie, in die Situation unseres Alltags, so gewaltig rein, vielleicht kennen Sie das, dass das einfach auf einmal das Licht der Ewigkeit da ist. Sehen Sie, das ist ein Wort, das ich eigentlich gar nicht auslegen kann, verstehen Sie, sondern das ich einfach nochmal unterstreichen kann und sagen, probieren Sie es mal. Glaubt seinen Propheten, glaubt den Aposteln, nehmen Sie Gottes Wort mal mit und Sie werden Glück haben. Glück in der Ehe. Also wenn ich jetzt von so einem Mädel sage, die sich verlobt nicht und sucht irgendwo ein Glück, da sage ich, ihr tu es mal mit Gottes Wort, und da wirst du Glück haben. Da findest du Glück, wirklich. Nicht? Und dein Beruf und Geschäft und Leben. Mit Gottes Wort kann man leben. Und dann wird man ein glücklicher Mensch werden. Ich möchte von mir selber bezeugen, dass ich eigentlich nur in dem Maß fröhlich sein kann. In dem Maß, als ich mit dem Wort Gottes lebe. Als Wort Gottes in meinem Leben, Bibelspruch und Wort, Macht hat. Und dazu gehört auch, dass ich, wissen Sie, die Gerichtsworte der Bibel ganz ernst nehme. Sehen Sie, Gottes Wort ist ja so, ich muss da eine kleine Geschichte erzählen. Mein Vater hatte einen Vikar. Der ist jetzt schon pensionierter Pfarrer, ist schon pensioniert, nicht? Das ist also lange zurück. Und das war so ein schöngeistiger Mann. Und da hat er mal eine schöne Predigt gehalten, die triefte von Ästhetik. Und da hat meine Mutter ihn nachher gestellt und gesagt, lieber Herr Vikar, das war keine Predigt. Das war keine Predigt. Und er war ganz verdattert, da war das schöne Predigt. Da sagt meine Mutter zu ihm, ich möchte ihn auch predigt, dass mein Gewissen getroffen wird und unruhig wird. Und dass es dann durch Evangelium getröstet wird. Wenn ich es so ausspreche, empfinden Sie hoffentlich alle, ja, das brauchen wir. Dass wir beunruhigt werden und vor Gott gestellt werden und merken, wo es nicht stimmt. Und dass dann das Kreuz so vor uns gestellt wird, dass wir getröstet werden. Und wenn ich mit dem Wort Gottes lebe, dann können sich, dass ich mal einfach so sage, Sünden in meinem Leben nicht einnisten. Sehen Sie, ein Mensch, der eine Woche lang ohne Gottes Wort lebt, der kriegt im Laufe der Woche einen Krach mit Nachbarn und empfindet nichts dabei. Wenn er aber mit dem Wort Gottes lebt, liest er am zweiten Tag vielleicht, selig sind die Friedfertigen, bumm, nicht? Sehen Sie, ist er gerichtet. Jetzt, so geht's. Und so werden wir durch Gottes Wort, dass wir gerichtet werden und getröstet werden. Verstehen Sie, dass unsere Sünde aufgedeckt wird und dass uns nicht erlaubt wird, nicht? Dass uns nicht erlaubt wird. Dass wir uns nicht daran gewöhnen können, dass wir keinen Frieden mit ihr machen können. Werden wir gerichtet und dann durch Evangelium so herrlich getröstet. Jesus wird vor uns gestellt, der Heiland. Und dadurch kommen wir in die Bahnen Gottes hinein. Und dann kann er uns segnen. Auch im Äußeren. Also Christen dürfen auch im Äußeren Glück haben. Nicht? Sie dürfen erfahren, dass der Herr mit ihnen ist und sie brauchen nicht permanent Pechvögel zu sein. Nicht wahr? Das ist gar nicht nötig. Ihr werdet Glück haben. Aber nun habe ich also das nachgeholt. Wahrscheinlich habe ich es übergangen, weil man es gar nicht auslegen kann und es bloß so hinstellen kann. Nicht wahr? Und so hinstellen, dass ich sage, probieren Sie es aus. Leben Sie mit dem Wort Gottes. Leben Sie mit dem Wort Gottes und Sie werden Glück haben. Aber nun kommen wir also an Vers 25. Josaphat interessiert uns ja nicht, wie im Geschichtsunterricht, dass er ein alter König war, sondern ich wiederhole, dass im Neuen Testament steht, alles, was im Alten Testament steht, ist uns geschrieben zum Vorbild, zur Lehre, zum Vorbild. Wir dürfen also diese Geschichten des Alten Testaments gleichsam transponieren, übersetzen in das Leben der neutestamentlichen Gemeinde. Josaphat hat erlebt, doch Herr wird für euch streiten, werdet still sein. Er hat gar keinen Finger gerührt, und der Herr hat also seine Feinde niedergeschlagen. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Aber nun erlebt der Josaphat etwas sehr Hübsches. Er kommt in das feindliche Lager und da gibt's also zu erben. Es gibt Beute. Und Josaphat kam mit seinem Volk, ihren Raub auszuteilen. Und sie fanden unter ihnen so viel Güter und Kleider und köstliche Geräte, dass es nicht zu tragen war und teilten 3 Tage den Raub aus. Was will das bedeuten? Josaphat erlebt nicht nur, dass der Herr in den dunklen Stunden auf dem Plan ist und für ihn kämpft. So wie der Heiland für uns kämpft in Anfechtungsstunden. Da führt er unsere Kämpfe. Wie er uns für uns kämpft, also in Schwierigkeiten, wo kein Weg mehr wissen, kämpft er für uns. Wir dürfen stille sein. Nicht nur das erlebt Josaphat, sondern erlebt mehr, dass dieser Herr seine Leute reich macht. Dass er sie reich macht. Sie bekommen Beute. Das will hier gesagt sein. Wer diesem geoffenbarten Gott, der in Jesus uns erkauft hat, gehört, den macht er reich. Sehen Sie, als er als junger Offizier mich bekehrte und brach auch mit 1000 Dingen, die also einfach dazugehörten für so einen jungen Leutnant, nicht an Vergnügungen und da kam doch immer ins Herz der Gedanke, Mensch, kommst du nicht zu kurz? Kommst du nicht zu kurz, wenn du ernst machst? Und diese Angst ist immer in uns. Jede unserer Sünde ist doch bloß, weil wir im Grund Angst haben, wir kommen zu kurz. Nicht? Jede Sünde, ganz feine, bis zum Gröbsten, ist immer nur, dass wir Angst haben, wenn ich dem Herrn ganz gehöre, komme ich zu kurz. Ich werde arm, ich werde beraubt. Hier wird gesagt, Josaphat vertraut dem Herrn an und erfährt, du kommst nicht zu kurz. Er macht seine Leute unaussprechlich reich. 3 Tage teilt die Raub aus. Die Gemeinde Jesu Christi teilt ein Leben lang Raub aus. Es gibt so ein feines Wort im Psalm, vor dir wird man sich, wie Prophet Jesaja ist es, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut, wenn man Beute austeilt. Ist Jesaja, meine Frau weiß besser. Ist Psalm. Danke. Ich kann keine Zahlen behalten und keine Namen. Freude, wie wenn man Beute austeilt. Vielleicht hat es einer geschrieben, der die Josaphat-Geschichte miterlebt hat. Nicht? Die ganze Not ist zu Ende und ist einfach bloß Freude da, man teilt Beute aus. Das bezieht sich nun zunächst einfach auf, glaube ich, auf die geistlichen Güter. Sehen Sie, Es gibt so viele Christen, die meinen, Christenstand bestände nur in Negationen. Ein Christ besäuft sich nicht? Und ein Christ streitet nicht. Und es sind lauter Negationen. Und das ist so kümmerlich. Wenn Sie mal das Neue Testament richtig lesen, das ist lauter Positives. Am schönsten ist das im Epheserbrief. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit himmlischen Gütern durch Christus. Und nun werden die himmlischen Güter aufzählt, die Beute, die wir austeilen. Kindschaft bei Gott. Kinder, wenn ich diese verfluchte Welt ansehe mit ihrer Verzweiflung, und dann Kind des lebendigen Gottes, Vergebung der Sünden, Vergangenheit ausgetilgt, wirklich Vergebung der Sünden, das ist eine solche Befreiung des Gewissens. Die meisten Leute können ja nicht froh sein, weil sie diese unsichtbare Schuld aus Jahren mit sich rumschleppen. Schuld ist eine Realität, eine Wirklichkeit. Schuld ist eine Wirklichkeit. Ich könnte tausendmal sagen, das ist keine Sünde und so weiter. Schuld ist eine Wirklichkeit und die liegt auf dem Gewissen, ob wir sie erkennen oder nicht. Und nun, dir sind deine Sünden vergeben. Durch Blut Jesu reingewaschen. Das ist eine herrliche Sache. Die Gabe des Heiligen Geistes, dass ein Licht geschenkt wird. Und nämlich so blöde, blind durch die Welt schicken Leute. Und so weiter. Sie müssen mal Epheser 1 lesen. Da werden all die himmlischen Güter, die Gott seinen Kindern gibt, aufgezählt. Friede und Freude im Heiligen Geist. Einen lebendigen Heiland haben. Brüder und Schwestern haben. Das ist doch was Schönes, oder nicht? Hier sagen sie Bruder zueinander. Das finde ich herrlich, nicht? Bruder Kutscher, nicht wahr? Das ist für eine Sache. Wie kommen wir dazu? Ist ja toll, nicht? Kein Tropfen Blut verwandt. Bruder sagen zueinander, nicht? Das ist herrlich. Dass man Brüder hat. Hier kann man sich die Meinung sagen und weiß, dass es in Liebe gemeint und alles ist. Es ist gar nicht zu sagen, wie reich Jesus seine Leute macht. Ich darf nochmal sagen, es mein Vater sterbend sagt es allen meinen Freunden und Bekannten, wie glücklich und selig mich mein Heiland im Leben und im Sterben gemacht hat. Und ich wünschte Ihnen von Herzen, dass Sie von diesen geistlichen Gütern auch etwas empfangen. Es gibt ein Psalmwort, das ist überschwänglich schön, das ist nicht übertrieben. Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkest sie mit Wonne als einen Strom. Ja, wissen Sie, das ist natürlich was völlig anderes als das Feldwald- und Wiesenchristentum der meisten Leute, nicht wahr? Die haben keine Ahnung von dem. Tränke sie mit Wonne als mit einem Strom. Unser Feldwald- und Wiesenchrist, der denkt vielleicht, ach, das ist aber ein bisschen ekstatisch und mystisch und überschwänglich, nicht? Keine Rede. So tränke sie mit Wonne als mit einem Strom. Das sind Dinge, die man erfährt, nicht? Sie teilen Beute aus. In der Gemeinde Jesu wird man reich. Wird man reich. Aber ich glaube, dass der Herr seine Leute beschenkt und ihnen Beute gibt, das ist nicht nur an die himmlischen Güter gedacht, sondern auch ans Irdische. Sehen Sie, wenn einem überhaupt erstmal die Augen dafür aufgeben, dass alles, was ich bekomme, aus seiner Hand kommt. Das ist uns so verloren gegangen, ja? Wenn ich gesund bin, das ist der Doktor sowieso, das ist ein fantastischer Arzt, da müssen Sie hingehen, der hat Sie gesund gemacht, nicht? Und wenn Sie krank sind, dann haben Sie Pech gehabt. Verstehen Sie, wir haben gar, unsere Väter hatten da viel mehr ein Gefühl dafür. Ich empfinde es immer, wenn Erntedankfest ist. Da muss ich mir so ein bisschen Ruck geben, weil ich so vom Lande getrennt bin mein Leben lang, ich bin mein Leben lang über Asphalt geschritten, nicht? Dass einem so ein bisschen das Gefühl dafür verloren gegangen ist, dass Gott die Gaben schenkt und schließlich nicht die Aprikosen, die wir essen, die kommen aus Kalifornien und die Spargel, die kommen wahrscheinlich aus Italien und was. Und das sind Konservenfabriken, und wenn Landwirtschaft in Deutschland zum Teufel geht, ist auch nicht schlimm, es gibt eine Weltwirtschaft. Verstehen Sie, da geht uns das verloren, dass ich aus seiner Hand nehme. Sagen Sie mal, hat Gott uns nicht unsagbar reich gemacht? Sie sind alle tadellos angezogen, genier mich förmlich. Und wenn ich den Autopark da draußen ansehe, dann staune ich Bauklötze nicht. Ist ein Hungriger hier, dem ich mein Brot teilen könnte? Ist keiner hier, Sie? Nicht? Ich habe noch nicht Abendbrot gegessen, zu Hause wacht es hier sicher. Verstehen Sie, was ist das, wer sind wir beschenkt? Ich will Ihnen mal ein kleines Erlebnis erzählen, um es deutlich zu machen. Auf dem Kirchentag in Leipzig kriegte ich am Freitag den Auftrag, ich sollte einen Gottesdienst halten am Sonntag in der großen Sowjethalle. Da gingen rund 20.000 Menschen rein. Und da war eine schreckliche Akustik, die haben so miserable Lautsprecher da und so. Ne? Und nun war eine Liturgie, der Gottesdienst sollte 3/4 Stunde dauern und es war eine Liturgie vorgeschrieben. Wenn man die so langsam sprach, wie es diese Lautsprecher erforderten, dann dauerte die Liturgie mindestens 42 Minuten. Dann hatte ich für die Predigt 3 Minuten. Und ich sage meinem Heinrich Giesen, Heinrich, ihr seid verrückt, 3/4 Stunde Gottesdienst, so eine Liturgie, da habe ich die Predigt 3 Minuten. Ja, dann predige doch 3 Minuten, sagt er. Der Herr sei mit euch, Amen. Ist eine Funzpredigt. Nein, nein, sage ich, Heinrich, ist keine Predigt. Und nun raste ich bei strömendem Regen damals über das Gelände, um den Pfarrer zu suchen, ein Pfarrer aus dem Vogtland, der die Liturgie halten sollte. Und dann zog ich ihn an Land. Es war wirklich so ein strömender Regen, dass es wörtlich im Waffen des Wortes war. Ich zog ihn an Land in meinen Wagen rein und sag, Bruder, also wir müssen morgen zusammenarbeiten. Haben Sie die Liturgie mal durchgesehen? Kennen Sie den schlechten Lautsprecher? Wenn Sie verständlich reden wollen, dann brauchen Sie 45 Minuten. Haben Sie den Mut, alle Ordnung des Kirchentags umzuwerfen und eine Liturgie zu machen? Schriftverlesung, stilles Gebet, wie wir es hier haben, und ein Gebet und Amen. Dann kann ich muss so langsam sprechen, so predigen, wie ich hier in 10 Minuten sagen könnte. Und dann sagt er, ja, das tun wir. Ich weiß nicht mehr, wie der Pfarrer hieß. Aber diese Liturgie war eindrücklicher als alles, was ich am Kirchentag in Leipzig erlebt habe. Diese Riesenhalle, da hinten sah man den Stalin stehen, nicht? Und Meer von Köpfen, da sehe ich vorne so auf so einem Hockerchen so eine ostzonale Frau sitzen, so eine Bäuerin. Man sah ja an, wie sie den Kampf um ihr Höfchen und ums Kollektiv da und alles ganze Ringen. In dem Gesicht war hineingeschrieben unendliche Sorge und Not und ich dachte, oh, man sollte hier nicht großartige Reden halten. So eine Frau. Und dann trat dieser Pfarrer vorne hin, betete sie das Gebet. Und dann sagte er, wir hören ganz langsam ein Wort der Heiligen Schrift. Matthäus so und so. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern. Habt ihr je Mangel gehabt? Und sie sprachen nie, kein Amen. Und ich sah das Gesicht dieser Frau, wie sie in dem Augenblick einfach, das sah man ihr an, einen Schritt tat ins Glauben hinein. Nicht? Wir wissen nicht, wie es weht, habt ihr je Mangel gehabt? Nie, kein. Wir sind in seiner Hand. In dem Augenblick verstand ich ein wenig, was dieses Wort sagt. Die Gemeinde ist reich. Sie hat einen Heiland, der sie beschenkt mit himmlischen Gütern in Christus. Und das bisschen äußere Sorge für uns auch übernommen hat. Und es wäre sehr schön, wenn wir auch für unser ganzes Alltagsleben und Gesundheitszustand, sehen Sie, gestern sagte mir ein Arzt, ich habe heute 125 Patienten gehabt. Da habe ich gedacht, das ist ja ein krankes Jahrhundert, nicht? Wo ein Arzt an einem Tag 125, wenn er jeden 5 Minuten kriegt, hat er, glaube ich, 10 Stunden oder sowas, nicht? Das ist ein krankes Jahrhundert. Wenn wir auch in diesem Ding, nicht wahr, da kann ich also annehmen, dass 90% von Ihnen krank sind. In diesen Dingen, gehen Sie ruhig zu dem Doktor, ja, bieten wir die nächste Mal 3 Minuten. Aber dass wir uns in der Hand des Herrn wissen. In der Hand dieses Heilandes. Es gibt ein gewaltiges Wort im Römerbrief. Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollt ihr uns mit ihm nicht alles schenken? Das Größte geschenkt worden ist, das Größte, sein Sohn ans Kreuz für mich, ist das alles andere noch Lappalie. So, Christen sind reiche Leute. Das wird hier gesagt. Christen sind reiche Leute. Und sie haben viel Grund, sich zu freuen ihres Reichtums. 3 Tage wird Raub ausgeteilt. Nun machen wir weiter. In Vers 26 heißt, am 4. Tage kamen sie zusammen im Lobetal. Denn da selbst lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Das ist ja fundig, nicht? Das ganze Heer sammelt sich wieder. Alle haben ihr Paket unterm Arm, wissen Sie, nicht? Und ihre Beute und strahlen wie die Honigkuchenpferde, nicht? Und sind glücklich, der Feind ist von ihnen genommen, von der starken Hand ihres Herrn. Und sie sind beschenkte Leute. Und nun kommt dieses Heer zusammen und lobt. Ist ja eine dolle Sache. Kann man sich einen Tag lang damit beschäftigen, zu loben? Kann man sich einen Tag lang, die werden doch mindestens einen Tag da gelobt haben, nicht? Ist das denn nicht langweilig geworden? Offenbar nicht, nicht? Und da geht uns etwas davon auf, was in einer Gemeinde geschehen kann, wenn der Herr unter ihnen seine Zeichen und Wunder tut. Ich sage ja bloß, um es deutlich zu machen, was hier ist, ich brauche mal nur so einen Gottesdienst anzusehen, hier bei uns heute in Westdeutschland. Ne? Da sitzen 5, die können gar nicht mitsingen, weil sie kein Gesangbuch haben. Sie brauchen nur mal rumzudrehen, oh, bleiben Sie mir eins, aber das tut ein feiner Mann überhaupt schon gar nicht, nicht? Und der andere, der... Und dann diese Gemeinde, die schallen einen Tag lang den Herrn lob, nicht? Und da braucht man nicht sagen, singen Sie auch mal mit, wie ich das dann ab und zu machen muss, nicht? Und dann singe ich in den Boden, so geniere ich mich. Denn Zähne sagen mir, nachher soll ich nicht machen. Und da haben Sie auch wieder recht, nicht? Da braucht man nicht. Ihr Herz war voll mit der Freude am Herrn. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Sagen Sie, haben Sie in Ihrem Leben überhaupt schon mal das erfahren, dass das Herz überschwänglich voll ist zur Freude am Herrn. So, dass man es fast nicht mehr tragen kann. Nicht? Dass man platzt, wenn man jetzt nicht lobt, wieder sieht. Ich habe ja schon oft die Geschichte erzählt, die ich nie vergesse, die der verstorbene, oder vielmehr der zum Leben gegangene Präses der Rheinischen Bekenntniskirche, der im Kirchenkampf wirklich wie ein Felsen stand, Dr. Humburg uns erzählte, wie er als junger Primaner Jesus fand. Und dann erzählte er, da bin ich nachts aufgewacht. Und mein Herz war so voll Freude, ich bin angenommen. Mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Da war sein Herz so voll, dass er sagt, ich hielt es im Bett nicht mehr aus. Ich bin aufgestanden und habe leise ein paar Loblieder singen müssen. Dann bin ich auf meine Knie gefallen, habe meinem Heiland gedankt, dass er mich erkauft hat. Dann habe ich mir ins Bett gelegt und weitergeschlafen. Das finde ich wundervoll, nicht? Das finde ich wundervoll. Wissen Sie, er wäre explodiert, wenn er hier nicht ein paar Lieder leise gesungen hätte. Ich sehe in der neutestamentlichen Gemeinde überall dasselbe auch, nicht? Da ist ein Paulus und Silas, die im Kerker liegen. Und dann gibt ihnen doch Herr ein solch durchdringenden Eindruck von seiner Liebe und seiner Erlösung, dass es heißt, um die Mitternacht lobten Paulus und Silas Gott im Gefängnis. Und es hörten sie die Gefangenen. Eine tolle Geschichte, nicht wahr? Wissen Sie, was mich einfach davon freut, ist diese Vitalität. Wissen Sie, man kann manchmal sterben an Langeweile der Menschheit, nicht? An der entsetzlichen Langeweile der Menschheit. Und Christen sollten an der Langeweile der Menschheit keinen Teil haben, nicht? Sondern sie werden einfach vital. Das steht im letzten Kapitel des Alten Testaments, nicht? Dieses herrliche Wort. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Das ist die göttliche Vitalität der Kinder Gottes. Hüpfen wie die Mastkälber, wo Freude am Herrn, nicht? Bitte prüfen wir unseren Christenstand daran, an dieser lobenden Gemeinde hier. Ich freue mich sehr, dass mein Bruder May eben damit angefangen hat. Er sagt, jetzt müssen wir einfach mal ausprobieren und exerzieren, wie schön das ist. Ich vergesse nicht, wie meine Mutter mal von dieser Stelle zu uns sagte, Kinder, wenn man im Heiland gehört, dann baut man sein Haus in Lobetal. Wenn man im Heiland gehört, dann baut man sein Haus in Lobetal. Jawohl, der Teufel will uns das alles wegnehmen, nicht? Und hält uns vor, wie schwer wir es haben und wie bitter und wie traurig alles ist und wie wir doch arme Krücken sein und wie unser ganzer Christenstand nicht viel wert ist. Wir sollten dem Teufel die Zähne hinein das Lob Gottes erklingen lassen. Dem Teufel die Zähne hinein und sagen, es ist alles richtig. Ich bin ein großer Sünder und es ist elend und die Welt ist schlecht und ich bin schlecht und ich, ja, es tut weh und alles Mögliche, aber Herr, mein Heiler, mein Hirte, der des Lebens Bahn mir brach, nicht? Sie singen also in Lobetal. Ich kann mir den Josef so vorstellen, nicht? Wie dieser junge König da steht und anstimmt und die ganze Bande mitsingt, nicht? Und das Herz ist ihnen alles voll. Ja, wir haben einen König, bei dem es sich lohnt, ihn zu loben, nicht? Darf ich noch ein kleines Wort, als nicht ganz zum Text gehört, dazu sagen. Sehen Sie, es gab in der Theologie in meiner Jugend einen besonderen Sektor, das nannte man Apologie. Das heißt, Verteidigung des Christenstandes, nicht? Apologie, wie man also das Christentum verteidigt. Etwa wenn einer sagt, es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt, wie kann Gott das zulassen? Und dann verteidigen wir Gott. Und sagen, ja, musst du verstehen und so, nicht? Und viele unserer Gespräche mit Weltmenschen sind dann Apologie. Wir verteidigen, verlegen den lieben Gott, der so komische Sachen macht, der verborgen ist und bloß im Kreuz sich offenbart. Und uns suchen wir das klar zu machen, nicht? Ja, ich erinnere mich an apologetische Reden, die ich gehört habe im Dritten Reich. Da kam dann immer die Masche. Wenn dir einer haut auf den rechten Backen, dann biet ihm auf den linken da. Wie krank ist das Sklavenmoral? Und dann standen die lieben Pfarrer und Laien und verteidigten. Da muss er verstehen, das ist doch gar nicht so gemeint und wir sind auch heroisch. Ich finde in der ganzen Bibel nirgendwo Apologie, das heißt nirgendwo Verteidigung Gottes. Gott hat es nicht nötig, dass wir ihn den Unerleuchteten erklären. Aber Gott hat es nötig, dass seine Gemeinde in dieser kümmerlichen Welt ihn so lobt, dass es die Gefangenen des Teufels hören. Nicht, dass die Gefangenen des Teufels hören und merken. Das hat Gott nötig. Das heißt, das will er gerne, nicht? Nötig hat er es auch nicht. Das wird hier ausgedrückt. Aber Sie sehen, ich gerate hier ganz aus allen Knopflöchern, wenn ich da dran komme. Wer davon spricht, hält eine Selbstanklage. Und jetzt möchte ich noch die nächsten Verse nehmen. Da heißt es, da wird geschildert, Vers 26 bis 28. wie sie in Jerusalem einziehen. Das ist doch einfach, haben Sie gesehen, wie schön das ist? Also wenn ich ein gottloser Kerl wäre, ein ganz gottloser Kerl, ich bin es nicht, aber wenn ich es wäre, dann würde ich einfach als ein Mann, der ein bisschen von Literatur versteht, sagen, das ist allerhand, das ist schön. Das ist einfach das Geschaut. Am vierten, so, also kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josef an der Spitze, dass sie in Jerusalem kämen, zögen mit Freuden. Sehen Sie das vor sich, wie diese singende Schar nach Jerusalem zieht? Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein. Da sind die Mauern und die Stadttore, das ist immer so eine Art Tunnel bei den alten Stadttoren, nicht? Wie das da halt, wie sie durchziehen, nicht? Die Lobgesänge. Und mit Psaltern und Harfen und Trometen, wie die Priester immer noch in ihrem schönen Schmuck blasen, dass sie die Backen platzen, nicht? Und die Harfen klingen. So ziehen sie ein. Ist das nicht ein Bild für die vollendete Gemeinde? Ich war eben oben im zweiten Stock, wo heute Abend in jedem Zimmer so eine Helferstunde oder eine Leiterstunde oder eine Vikarstunde ist. Und da sangen sie nebendran ein Lied, das kenne ich nicht, das kenne ich gar nicht. Richtige christliche Schnulze, nicht wahr? Aber das wurde schallend gesungen. Wenn wir ziehen, wenn wir ziehen, wie heißt das? Kennt ihr das? Im Anhang steht es hinten. Geht aber eben das Liederbuch her, das muss hinten im Anhang stehen. Ich muss Ihnen eben den Vers vorsingen. Wie die Kerl, nee, das ist ein altes, ich muss ein neues haben. Das ist ein neues. Das war so überwältigend, wie die Burschen das da oben sangen. Ist es das 10? Ja. Singet froh von Jesu heiliger Liebe, preist seine große Gütigkeit. In dem schönen, lichten Himmel hat er uns ein Heim bereit. Ich freue mich, wie einfach diese ganz einfache Art, das hier bekannt wird. Im schönen, lichten Himmel hat er uns ein Heim bereit. Wenn wir ziehen in den Himmel, welch ein Tag voll Jubels wird das sein, wenn wir sehen den Heiland als Siegerkönig ziehen ein. Das schmettert nie da oben, hier daneben dran eine BK-Stunde, wir konnten kaum unser eigenes Wort verstehen, nicht? So wurde das geschmettert. Ist das nicht die Illustration zu dem, was hier steht? Und wie wir sagen, es wird mir doch immer wichtiger, dass es eine der größten Beutegaben unseres Heilandes ist. Von dem Raub, den wir austeilen dürfen, den er uns erworben hat durch sein Leiden auferstehen. Dass man eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens hat. Wenn hier alles Lob Gottes oft noch mit Tränen gemischt ist, und das ist es. Da ist ein württembergisches Lied, so wein ich, wenn ich wein, doch auch mit Loben. Das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. Wenn es von der Ewigkeit heißt, Gott wird abwischen die Tränen von ihren Augen, dann ist das großartig, dass unsere Herz viel heimliche Tränen weinen muss und es durch viel Kampf und Not und Niederlagen geht. Und es ist herrlich, dass Jesus eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens gibt, wo das Singen mit Harfen, Psaltern und Psalmen und was da alles steht, ganz rein sein wird, wo ein vollendetes, überschwängliches Lob erklingt. Und sehen Sie, wenn wir so ins neue Jerusalem einziehen, ach Gott, möchte doch keiner von Ihnen fehlen, nicht? Man muss sich drum kümmern, dass man zu diesem Heer Josaphats gehört, zu diesem Heer des Herrn. Da draußen lagen die Leichen der Ammoniter und Moabiter, ein schreckliches Schlachtfeld. Und am Ende wird ein schreckliches Schlachtfeld da liegen auf der Welt. Und es ist absolut nicht so, dass wir Menschen auf den Himmel vertrösten, sondern dass wir ihnen sagen müssen, dass sie verloren gehen ihrer Blindheit und dass Gottes Zorn schrecklich ist und dass er über ihnen ist, nicht direkt über ihnen. 5 Minuten, sagte mir eben ein Bruder hier, 5 Jahre, so über ihnen ist, das müssen wir sagen. Draußen lag das fürchterliche Schlachtfeld und jubilieren ziehen sie in Jerusalem ein. Welch ein Bild der zukünftigen Welt, nicht?